NPOF. The Naked Truth of Startups.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge The Naked Truth of Startups, euer Podcast für den Blick hinter die Kulissen von Startups. Und heute wieder mal live aus dem Spin Lab. Haben wir lange nicht gehabt. Ist jetzt die zweite Folge, die wir live machen. Wir haben also quasi hier Publikum, gespannte Gesichter, die Massen toben. Nein, Spaß. Also vielen Dank, Ida, fürs Organisieren und vielen Dank für alle, die hergekommen sind. Und vielen lieben Dank, Tobias, fürs Einspringen tatsächlich.
Sehr gerne. Danke dir, Alex.
Wir hatten eine Folge für heute geplant, die sowieso aufzunehmen. Jetzt sitzt du auf dem heißen Stuhl, Live-Podcast. Musste durch, weil tatsächlich unser anderer Gast, Grüße gehen raus an Hendrik, krank geworden ist, gute Besserung. Aber ich denke, wir beide rocken das auch.
Von daher. Das glaube ich auch.
Sehr schön. Dann lass uns direkt reinspringen. Wir sitzen heute im Spin Lab. Ihr seid oder du bist mit deiner Firma, mit Bidding Ground, Teil vom aktuellen Spin Lab. Für die, die es nicht kennen, das Spin Lab Accelerator Programm in Leipzig für Startups. Fokus, Energie, E-Health, Smart Infrastructure, Construction, also verschiedenste Themen. Und ihr seid im Bereich Energie unterwegs.
Korrekt.
Richtig. Und bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, sage ich, stell du dich doch mal vor und sag mal zwei Sätze zu dem, was ihr eigentlich macht.
Sehr gerne, genau. Also ich bin Tobias und wir sind hier im Accelerator mit Bidding Ground und wir helfen Unternehmen dabei, Energie strukturiert einzukaufen, indem wir echten Wettbewerb ermöglichen. Also vereinfacht gesagt, es ist so, ja, also im Tarifgeschäft gibt es ja sowas wie Check24, Verivox. Sobald der Verbrauch ein bisschen größer wird, wird der Markt komplexer, schwieriger. Und da haben wir eine Lösung gebaut, quasi die Wettbewerb auch für diese Kunden ermöglicht.
Okay, also wenn ich jetzt ein Stahlwerk bin, dann kaufe ich meinen Strom dann bei euch ein
oder so. Genau, dann bist du bei uns an der richtigen Adresse auf jeden Fall.
Okay. Gut, es klingt erstmal Captain Obvious so als Thema und eins, was das, wo ich ja erwartet hätte, das gibt's vorher, gab's vorher schon.
Ja, also klar. Also es gibt auch heute kommen ja Industriekunden, Gewerbekunden zu Strom und Gas. Es ist aber so, dass das alles ein bisschen anders funktioniert. Also viele sind vorrangig bei einem Anbieter, bei ihrem lokalen Stadtwerk. Manche haben Makler, manche nutzen auch schon Plattformansätze, die allerdings ein bisschen anders funktionionieren als unsere. Und es gab mal jemand, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, wir haben jetzt an der Stelle nicht die Musik erfunden, sondern wir haben eine Band gegründet und das funktioniert ganz gut an der Stelle, weil unser Ansatz unterscheidet sich dahingehend auch von anderen, dass bei uns auf der Plattform werden die Kunden selbst befähigt, so eine, die Energiebeschaffung durchzuführen. Also wir nutzen das Instrument der Ausschreibung und wir lotsen ihn einfach durch den Prozess. Also ganz einfach gesagt, ich könnte heute mich anmelden und heute noch eine Ausschreibung starten und das ist bei anderen Plattformen so nicht möglich.
Okay. Ja, es ist live, deswegen, falls es Hintergrundgeräusch gibt, das gehört dazu. Gut, alles klar. Das ist auf jeden Fall eine gute Erklärung mit der Band und der Musik. Ich denke, damit kann man sich was vorstellen. Sag doch mal noch zwei Sätze zu dir. Wieso hast du die Firma gegründet? Was hast du vielleicht vorher gemacht?
Ja, genau. Also ich bin einer von dreien aus unserem Gründungsteam. Ich komme aus der Energiewirtschaft. Da fühle ich mich zu Hause. Und habe dort natürlich viel kennengelernt und auch das Sonderkundengeschäft, also so nennt man das Geschäft, quasi in dem wir da unterwegs sind, gesehen, wo es da so ein bisschen hapert, wo vielleicht der Markt noch nicht so funktioniert. Und da kam die Idee, dass wir das in die Hand nehmen und das organisieren da an der Stelle. Und wir haben dann einfach mal gestartet, ne, wie man da so reinrutscht. Da war jetzt nicht so der Plan, jetzt machen wir die große Firma. Also wir hatten das im Rahmen, ja, so eine, also die Gründer saßen zusammen, ja, und wir hatten dann gesprochen und so, wie läuft's auf Arbeit und sowas, ja, und welche Themen gibt's da so, und irgendwie, ja, als hätte man keine anderen Hobbys, ist man dann auf das Sonderkundengeschäft in der Energiewirtschaft gestoßen und da sind wir dann eigentlich dazu gegangen, ja, das könnte man doch mal anpacken,
ja. Ja, was man halt so macht.
Richtig, ja, genau.
Sonderkundengeschäft von Energieversorgung.
Genau. Also dazu muss man sagen, also der andere Mitgründer, der Max, der kommt auch aus der Energiewirtschaft und dort auch aus der Softwareentwicklung. Deswegen ist es schon irgendwie so ein bisschen naheliegend, dass man darüber spricht. Und unsere dritte im Bunde, die Christina, die kam dann ein bisschen später dazu.
Okay. Genau. Gut, jetzt hat sie mir im Vorgespräch, wir haben mal kurz gequatscht vorher, schon gesagt, dass das auch nochmal aus, du hast ja gerade beschrieben, so als Nebenprodukt sozusagen erstmal entstanden ist, neben der Arbeit. Und dann hast du hier mit einem unserer Kollegen aus dem Spinder, mit Martin, mal gesprochen. Und er hat dann euch ein bisschen gepusht.
Ja, genau. Also das war so, wir hatten telefoniert und er meinte so, ja, cool, Idee, klingt ja super, lass doch einfach mal, ja, dass ihr beim Ostdeutschen Energieforum einfach mal pitcht, was ihr da macht. Das Problem war einfach nur, dass das jetzt so, ich glaube, 4-5 Wochen vorher war, ja. Und wir waren halt noch so ein bisschen auch in der Entwicklung. Wir hatten ganz tolle Konzepte, was die Plattform ja alles so können muss und sollte, ja, und haben uns da ganz tolle Konzeptionen überlegt. Ja, und auf einmal hast du natürlich ein bisschen Druck, ne, und musst dann sagen, ja, okay, so alle tollen Features sind halt jetzt erstmal gestorben da an der Stelle. Und wir haben uns auf den MVP konzentriert, weil klar war natürlich auch, wenn du dann da bist, dann kannst du ja auch nicht von einer Idee reden oder wir werden mal irgendwie das anpacken oder so. Du musst ja schon irgendwie was Greifbares haben. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann im November 2025 dann auch live gegangen sind mit der Lösung und dann auch recht schnell die ersten Ausschreibungen über unsere Plattform am Laufen lassen können. Ja, war Druck drin, also kurze Nächte da an der Stelle, ja.
Aber würdest du mit dem Wissen und wo ihr heute steht sagen, eigentlich war es gut so, dass es so passiert ist?
Ja, unbedingt. Also manchmal braucht man ja so ein, also klar, uns war schon klar, dass wir damit auf den Markt gehen, aber da war einfach dann nochmal Druck da, ja. Und wenn du jetzt dann einfach weißt, okay, du musst einfach ein bisschen Gas geben, du hast jetzt eine Deadline, das kann ja auch Kräfte freisetzen, so ein bisschen, ne? Also Druck ohne Ende, klar, aber auch, ja, macht ja dann auch Bock, ja. Wenn du dann siehst, okay, wie schnell das dann auf einmal wächst und weitergeht und sowas. Klar, manche Dinge, die muss man dann im Nachgang noch so ein bisschen heilen, ne? Also ist ja logisch, manche Dinge, die man quasi jetzt dann noch so analog dann gemacht hat oder im Hintenrum geguckt hat, dass die Prozesse halt irgendwie funktionieren. Aber da haben wir jetzt in den letzten Monaten die Plattform wirklich noch toll weiterentwickelt und viele der Ideen, die wir damals hatten und erstmal auf Eis gelegt haben, die sind jetzt auch wieder quasi implementiert und da.
Also das wollte ich gerade fragen. Also wie viel von den Sachen, die ihr dann da einfach rausstreichen musstet, weil das wäre nicht machbar gewesen in der kürzeren Zeit, habt ihr jetzt wieder angepackt oder habt ihr auch welche gehabt, wo ihr gesagt habt, ja, hat sich jetzt rausgestellt, war eigentlich eine blöde, also nicht eine blöde Idee, aber wäre vielleicht gar nichts, was der Kunde will.
Ja, also ich würde sagen, wir hatten, also es gab so zwei große Themenblöcke, die erstmal entfallen sind. Also der Beschaffungsmarkt, der hat so ein paar Besonderheiten. Also man kann im Terminmarkt unterwegs sein, im Spot oder eine Kombination daraus. Das hatten wir erstmal quasi ja, auf Eis gelegt. Das ist auch ein recht spezieller Markt, auch ein spezieller Kundenkreis. Das meiste passiert im Terminmarkt und dahin hat man dann auch fertig entwickelt sozusagen. Und jetzt haben wir quasi diese Beschaffungsmöglichkeiten scharf geschaltet. Und es gibt quasi noch so Möglichkeiten, dass einzelne Leute, also das sind so Anwendungsthemen, einfach wenn man jetzt zum Beispiel eine Hausverwaltung ist, dass man mehrere Objekte und auch mehrere Einheiten dann sozusagen dann quasi durch so einen Ausschreibungsprozess dann führen kann. Und das haben wir mittlerweile wieder scharf geschaltet, funktioniert auch. Ja. Also wir haben, glaube ich, so in der Pipeline aber echt auch noch sehr, sehr viele Tickets. Also wir nutzen da natürlich ein Ticketsystem für die Softwareentwicklung. Aber da sind noch viele Ideen und auch viele Dinge wahrscheinlich, die sich toll anhören und tolle Features, ja, wo man wahrscheinlich, wenn man den Markt fragt, ja, so wichtig ist das gar nicht oder so. Da muss man halt gucken, aber das validieren wir natürlich schon. Also dass wir nach Ausschreibung dann auch fragen, okay, wo hat es geklemmt oder was würdet ihr euch noch wünschen oder was macht irgendwie Sinn?
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie macht ihr das? Auch wieder gerade in diesem vor dem OWF, also vor diesem Ostdeutschen Wirtschaftsforum, in der Kürze der Zeit musstest du ja dann trotzdem eine Entscheidung treffen, was machst du jetzt in MVP und was machst du nicht rein? Wie habt ihr da euch?
Naja, da kam uns ein bisschen zugute, ja, dass wir in der Branche unterwegs sind und wir auch schon wissen, wie da Ausschreibungen eigentlich ablaufen, ja, und wo es da halt klemmt. Und dadurch war es eigentlich relativ klar, wie so ein MVP aussieht. Ja. Das fällt einem eigentlich eher so aus Gründerperspektive, weil man natürlich sich total viele Gedanken darüber gemacht hat und auch das wäre klasse und das sollte man mal machen. Also aus der Perspektive tut das mehr weh, ja, aber aus einer rein rationalen Perspektive war es relativ klar, wie das Produkt aussehen muss, mit dem wir auf den Markt gehen.
Ja. Naja, die meisten Gründer sind ja verliebt in ihr Produkt.
Absolut.
Da fällt es schwer, irgendwie zu akzeptieren, dass man bestimmte Dinge nicht schafft.
Genau, war auch so eins der ersten Learnings, dass das sinnvoll ist, quasi nicht das perfekte Produkt zu entwickeln, weil dann hat der Markt sich auch schon weiterentwickelt, dann passt das Produkt vielleicht auch nicht mehr zum Markt. Ja. Aber da gibt es auch noch weitere, ja? Also Learnings, die wir da gemacht haben in der Gründungsphase.
Ja, eben raus damit, dafür sind wir ja hier. Von daher, was hast du vielleicht noch?
Ja, also ein Fehler, würde ich es vielleicht gar nicht sagen. Ja. Also das war halt so, wir sind im Gründungsteam halt relativ stark quasi, also wir haben Techie mit Max, der auch so halber Kaufmann ist noch. Ich komme auch aus dem kaufmännischen Bereich. Christina ist im Bereich Marketing unterwegs. Unser blinder Fleck ist so der Vertrieb. Und die Idee war so ein bisschen, ja cool, wir bauen irgendwie eine Lösung. Und wenn die dann fertig ist, ja, dann kommen die Kunden, weil verkauf die Lösung ist ja mega, selber. Ja, logisch. Ja, ne?
Verkaufst du schon selber, und, klar. Klassiker.
So, und was wir eigentlich so ein bisschen erstmal weggelassen hatten, war so einfach die Vertriebskomponente. Ja? Und dann haben wir es eigentlich fast noch schlimmer gemacht. Dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn wir das ja alle nicht so gut können, dann lassen wir doch einen Vertriebler einstellen, der löst uns das Thema.
Ja, genau. Das kommt auch immer sehr gut an. Ne?
Ja, und da gab es hier in der ersten Spin-Up-Woche dann auch quasi einen Workshop, also die typischen Fehler, die man so macht, ja. und Vertrieb erstmal so rausgeben. Und unser Learning war einfach auch, und das ist ja auch unheimlich wertvoll, ja, man muss mit den Kunden reden und sagen, ja, okay, das ist für die ein Thema oder das ist für die überhaupt kein Thema. Und auch diese Rückspielung, ja, die muss man natürlich dann irgendwie auch einfließen in die Softwareentwicklung. Und das haben wir nachgeholt. Also das gesamte Gründerteam quasi ist dort unterwegs gewesen, hat mit Kunden gesprochen, potenziellen Kunden, haben quasi auch Ausschreibungen betreut. Mittlerweile haben wir auch wieder einen Vertriebler. Also, aber wir waren einfach auch zu früh. Also das muss man dann sagen an der Stelle.
Ja, das stimmt. Das ist ja ein klassisches Ding, was wir immer allen sagen. Sales ist erstmal, muss der Gründer das machen und dann kannst du irgendwann jemanden einstellen.
Und jetzt so im Nachgang ist das natürlich auch so vollkommen klar, ja. Also wenn man selber noch nicht weiß, wie man das Produkt irgendwie verkaufen soll, ja, oder kann, oder was sind denn eigentlich die Schmerzpunkte auch der Kunden, ja, oder wie sieht eigentlich auch der perfekte Kunde für dich aus jetzt erstmal? Dann kann ich das ja nicht einfach irgendjemandem überhäufen, ja. Das ist auch total unfair, ja, auch der Person dann gegenüber. Ja. Ja, und jetzt wissen wir das so ein bisschen, sind da zumindest so ein bisschen schlauer. Und jetzt kann man das so ein bisschen weitergeben. Wir sind aber auch alle immer noch dabei. Also das ist auch so ein Learning. Ja? Also wir sagen jetzt nicht, okay, jetzt ist das vorbei. Sondern ich glaube, das ist auch eine Aufgabe als Gründer, ist immer das Thema Vertrieb. Also ich glaube, dass man das nie zu 100% loswerden kann, außer man wirklich ist dann stark skaliert und sowas und kriegt dann wirklich auch den Schritt dann hin. Weil ich glaube, auch ein Gründer kann im Wesentlichen immer besser verkaufen als irgendwie der beste Sales, weil man brennt für das Produkt, man hat es zu 100% verstanden, ja, und dieser Übergang, ja, den muss man zumindest sehr gut organisieren, dass das dann gut funktioniert. Ja.
Ja. Also klar, aber wir haben eine Frage aus dem Publikum, das muss ich nochmal kurz erläutern für die jetzt zuhören. Wir haben ja ein Publikum da sitzen und ich habe gesagt, wir können Fragen stellen, von daher sag mal die Frage und ich sage dir gleich nochmal ins Mikrofon. Okay, also die Frage ist, bevor man quasi einen Sales übergibt, erstmal zu challenge, ob der Product-Market-Fit da ist und diese Kundengespräche, ob das dann ein Product-Market-Fit-Thema ist oder wirklich schon Sales. Also verkauft man da schon eine Lösung oder kriegt man erstmal raus, ob man eine Lösung hat?
Ja, also klar, das ist absolut richtige Fragestellung und auch dieses Product-Market-Fit-Thema, also auch ein Thema, was wir hier sehr dezidiert gelernt haben, wie man sich der ganzen Sache irgendwie nähert. War für uns von Anfang an irgendwie wie ein Thema. Ja. Wir hatten aber auch immer so ein bisschen auch den Druck. Ja. Also wir sind jetzt quasi nicht VC gefördert oder sowas und sagen, okay, wir können das jetzt alle Vollzeit auf dem Loft machen und kümmern uns, sondern bei uns war schon von Anfang an klar, wir brauchen Umsatz. So, und deswegen sind wir eigentlich sofort rein und haben dann vielleicht auch so ein bisschen den Product-Market-Fit aus diesen Gesprächen mit den Leuten dann irgendwie versucht, so ein bisschen da näher zu kommen. Ja. Ich muss auch sagen, also ob wir den jetzt schon zu 100% gefunden haben, weiß ich nicht. Was wir aber schon merken, auch dass die Kunden also unser Produkt sehr wohlwollend aufnehmen. Also es ist schon so, dass da eine gewisse Nachfrage besteht. Es ist ja auch mal so, wenn man den Product-Market-Fit gefunden hat, dann fühlt es sich wie bergab fahren. Und wenn man ihn noch nicht gefunden hat, dann wie bergauf. Also es schwankt so ein bisschen bei uns. Ja? Das ist wie so ein Alpenvorland so ein bisschen. Ja. Ja, also manchmal ist es das Kunden, die kommen dann wieder, weil die Lösung cool fanden und machen schon die nächste Ausschreibung. Und manche, die verstehen im ersten Fall so gar nicht so genau, ja, wie wir denen jetzt helfen, ja, oder, ja, oder dass sie überhaupt ein Problem haben. Ja, das ist ein bisschen so durchwachsendes Thema.
Ja. Ja, da kann ich nur die Folge nochmal empfehlen, die wir vor ein paar Wochen hatten zum Thema Product Market Fit. Da war das drin und es ist lustig, weil du es auch gerade sagst, aber immer die Regel war quasi, du brauchst einen Kunden, der wirklich ein Problem hat, dafür eine Lösung und ihr beide müsst noch Geld verdienen damit,
ja,
oder also einen Profit machen damit. Dann hast du es tatsächlich gefunden. Und ich glaube, vielleicht eine kleine Ergänzung aus meiner Brille dazu. Und natürlich ist gerade am Anfang ist das Product-Market-Fit-Finden sicherlich im Vordergrund. Ich glaube aber, das ist nicht verkehrt, auch reinzugehen und zu sagen, aber ich will es trotzdem verkaufen und trotzdem Geld damit verdienen. Also dieser Ansatz, ich mache trotzdem Umsatz, auch wenn wir vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, dass das perfekte Produkt ist. Aber das ist ja genau der Punkt, warum wir auch sagen oder warum die Empfehlung oftmals ist, stell Sales erst später ein, weil du dann jemanden hast, dem du was Fertiges an die Hand geben kann, was ein skalierbarer Prozess ist, also was wirklich ein Prozess ist und nicht noch in dieser Projektphase.
Und was auch so ein bisschen dafür spricht oder was dann halt auch so das Bergabfahren ist, also auch wirklich Kunden, die ganz von alleine auf uns kommen und sagen, okay, das ist eine coole Lösung, ich habe das verstanden, ihr helft da uns. Und das sind mittlerweile eine Menge. Also die natürlich dann auch durch Ansprache und sowas. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg zumindest. Und umso mit mehr Leuten wir sprechen, umso näher kommen wir da auch irgendwie ran. Weil wir merken dann schon auch, ja, also auch, ich weiß, das ist fast ein bisschen blöd, ja, aber also auch, also manche Kunden, die haben ja Probleme, von denen hast du gar nichts wissen können, ja, oder die sind dann so, und ach, na klar, ja, logisch, ja, und das kann unsere Lösung da vielleicht auch, ja, so, das ist, also ein Beispiel, ja, dass wir da einen Kunden hatten, der ist sehr stark gewachsen, das war so ein mittelständischer Konzern mit einer Menge Abnahmestellen und die kamen so historisch immer dazu und die hatten alle verschiedene Verträge. Und da war jetzt gar nicht so die Preisersparnis irgendwie so der Vorteil, sondern die wollten das einfach mal bündeln. Also, dass man wirklich alle mal unter ein Dach führt, dass man einen Energielieferanten als Ansprechpartner hat. Ja. Das können wir. Also, jede Abnahmestelle kann einen eigenen Rechnungsempfänger haben und so, und solche Features. Ja, das geht alles. Nur das Problem war uns gar nicht bekannt, ja, dass so ein Konzern so haben kann. Und das,
Das kriegst du ja nur raus, wenn du mit Kunden sprichst, tatsächlich.
Ja, genau.
Und dann quasi verstehst, was der Kunde tatsächlich da macht den ganzen Tag.
Ja, und dann feilt man halt noch so ein bisschen und sagt, okay, jetzt, wenn man das Problem vielleicht mit ein, zwei kleinen Themen noch ein bisschen besser lösen kann und das lassen wir dann halt irgendwie einfließen, ne?
Ja. In die Entwicklung, ne? Okay. Du hast jetzt gerade schon eine Sache angedeutet, das finde ich halt auch spannend. Ihr macht das jetzt noch nicht Vollzeit.
Ja.
Ihr macht das ja nebenbei.
Ja, genau. Das setzt natürlich alles so ein bisschen unter Druck, also aber auch ist gewisserweise ein bisschen Vorteil einerseits, weil schon angesprochen, also das erzeugt natürlich schon quasi auch den Druck dahingehend, dass wir Sales machen, dass wir unsere Lösung in den Markt bringen, dass wir wirklich Umsätze generieren, um dort die Kosten senken zu können. Und auf der anderen Seite, dass wir in der Lage sind, frühzeitig quasi und auch die Strukturen aufbauen, Verantwortung abzugeben. Also das heißt, wir können das quasi nicht Vollzeit machen. Das Projekt erfordert das aber, auch also Bidding Ground, dass man halt da Leute dabei hat, die da irgendwie das nach vorne treiben. Und das können wir nicht ausschließlich alleine. Klar, wir sind ein Gründerteam von 3 Personen, aber wir brauchen auch noch Leute, die quasi jetzt außerhalb des Gründungsteams dafür brennen und das cool finden und da irgendwie Bock haben mitzumachen. Also das heißt, dass wir halt frühzeitig lernen mussten, dort auch Verantwortung abzugeben und die Strukturen zu schaffen, dass das funktioniert. Und jetzt sind wir aber in so einem Schritt, quasi, wo jetzt vereinzelt dann aus dem Gründungsteam die Leute dann auch Vollzeit reingehen.
Okay. Ich meine, genau. Ich komme auch aus der Energiebranche, habe da lange genug gearbeitet und das ist schon eher eine klassische, vielleicht ein bisschen altmodisch, so ohne jetzt zu nahe zu treten, aber es ist eher so ein, ist ja auch ein anderes Business als ein B2C, irgendeine schicke App zu verkaufen, ja, Strom. Ist schon ein anderes Thema.
Und ist wir eher sind auch B2B. Klassisch.
Genau. Also, genau, aber es ist ja auch nach, also wenn man jetzt mit einem Stadtwerker oder mit einem Konzern spricht, ist ja eher schon ein klassisches Instrument und da habe ich mich vor uns gefragt, als du das erwähnt hast, wie kommt das denn an? Bei den, also wissen die Kunden das, dass ihr noch woanders tätig seid? Das ist ja eigentlich, dass es erstmal nur, in Anführungsstrichen, nur ein zweites Projekt für euch ist? Oder wie kommt das denn an?
Also, das kann ich mir. Ja, also die Kunden an sich, also die wissen das nicht, die haben aber auch gar nicht irgendwie die Frage danach. Also, das würde ja erst irgendwie als Frage auch auftauchen, wenn die sagen, ja, okay, irgendwie, die sind ja irgendwie nur mit einem halben Ohr dabei, wenn ich irgendwelche Belange habe oder so. Also wir halten da den Kundenservice natürlich schon so hoch und es passt halt einfach auch zur Lebenssituation. Also es ist natürlich schon so, ja, also auch das Gründerteam, also es ist ja so, das ist ja so ein bisschen Family-Business, da können wir auch gleich nochmal drüber reden im Hinblick auf VC-Themen und sowas. Also das ist ja meine Frau als Geschäftsführerin, die hält das ja zusammen mit mir und der Mitgründer Max ist quasi mein Schwager.
Ja.
Und wir haben alle Familien, Haustiere, ja, also wir haben einen Haufen Verpflichtungen sozusagen und dass man dann einfach sagt, ja okay, wir setzen jetzt quasi alles rein und auf die Karte, das war in dem Fall einfach nicht realistisch und ja, klar.
Aber es ist das Ziel schon.
Langfristig, na klar, ja, logisch. Also ob jetzt für alle, das muss man schauen, ja, also ich könnte mir das vielleicht jetzt auch gar nicht so 100% vorstellen, ja, also ich spiele da gerne auf vielen Dingen irgendwie mit. Und wenn man gute Leute hat, die dann da vielleicht irgendwie nachrutschen oder da Aufgaben übernehmen können, klar, ich glaube, man ist dann nie zu 100% raus, aber dass man dann sagt, okay, man bringt sich da noch ein oder man stellt die Weichen richtig oder sowas, das ist ja eine andere Aufgabe, ist dann operativ dann wirklich dann jeden Tag da am Telefon zu sein oder so. Ja. Das geht natürlich doch nicht mehr.
Gut, das kann ich mir natürlich vorstellen, weil du es gerade schon angesprochen hast, dass das natürlich aus VC-Brille erstmal Fragezeichen aufwirft.
Ja, absolut. Also es gibt ja also eine Phase, also das war bei uns jetzt so, irgendwie kommt man dann auf dem Radar. Ja, also bei uns war das, als wir hier im Spinlab quasi in die Klasse aufgenommen worden sind, es gab auch so ein paar Zeitungsartikel über uns in so relevanten Medien in der Energiewirtschaft. Und da sind wir irgendwie auf dem Radar gekommen und dann haben die ganzen VCs sich bei uns gemeldet, also erstmal so ein bisschen halt so vorfühlen, also, ja. Was machen die da eigentlich genau, und wir wollten es auch verstehen, was das für eine Lösung ist. Und dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass wir eigentlich, also bei uns ist schwer zu investieren. Ja? Also das sind eigentlich so nur rote Flaggen, die man da so sehen kann. Also gerade die familiäre Verflechtung ist so ein bisschen ein Thema. Ja? Also das funktioniert für uns super. Ja? Also wir ergänzen uns super, ein tolles Team, das passt. Aus Investorensicht natürlich so ein bisschen, ja gut, ja, was ist, wenn die sich mal streiten oder wenn es da in der Ehe kriselt oder sowas. Ja? Das ist so das Thema. Das war Thema Nummer eins. Ja, ansonsten nicht Vollzeit, ja, gerade besprochen, und dann halt bootstrapped, genau. Ich finde aber auch, das war, als uns das klar war, dass wir kein VC-Case sind, war das auch gewisserweise auch ein bisschen befreiend, jetzt mal blöd gesagt. Also weil alles strebt so ein bisschen, auch im Spinlab, muss man sagen, da wird man auch drauf vorbereitet, auf diesen Prozess, der ja auch nicht einfach ist und gewisse Risiken und auch herausfordernd ist. Und da war für uns auch die Frage, okay, wir haben eigentlich jetzt ein Produkt entwickelt, was funktioniert am Markt nachweislich. Wir generieren Umsätze, Kunden sind zufrieden. Und wollen wir uns jetzt eigentlich die Zeit nehmen, dort quasi mit Investoren, Terminen, da irgendwie quasi so ein FOMO erzeugen, ja, dass dann irgendwie alle bei uns irgendwie einsteigen wollen? Oder wollen wir mit Kunden sprechen und einfach unsere Lösung noch weiter verkaufen? Und da war dann eigentlich klar, ja cool, dann lass doch einfach quasi Sales machen und das irgendwie ein bisschen weiter in den Markt drücken, anstatt dass wir die ganze Zeit dann irgendwie in andere Prozesse dann irgendwie geben. Ob das für immer so sein mag, und das kann ich jetzt nicht sagen, aber das fühlt sich gerade gut an und passt so für uns.
Ja. Also ich finde, ich muss schmunzeln, weil ich das natürlich für unseren Podcast mit dem, wir haben ja dieses Zebras-Logo, ja. Es geht da so um nachhaltig aufgebaute, profitable Unternehmen, und es ist eben nicht immer, wenn Leute an Startups denken, dass es eben nur um den VC-Case geht und das nächste Milliardenunternehmen und hier der nächste Jeff Bezos zu sein oder keine Ahnung was, sondern einfach, ich meine, es klingt da eher so nach dem Motto, hey, wir haben es gefunden, es macht uns Spaß, wir bauen das kontinuierlich auf, die Kunden sind happy, das ist einfach entspannt in Anführungsstrichen, aber das ist gemeinsamer Weg, weil so ein VC-Case ist natürlich, wie du es schon gesagt hast, da steckt irgendwie eine Erwartungshaltung dahinter, dass du jetzt in 3 Jahren irgendwie einen Multiply machst auf das Geld oder in 5 oder 10 Jahren, aber das hast du natürlich dann nicht. Ja. Auf der anderen Seite hast du vielleicht aber auch natürlich nicht das Wachstum, weil du halt aus deinem eigenen Geld herauswächst.
Ja. Und da, also müssen wir gucken, ja, ob sich das irgendwann mal ändert oder im Zweifel auch, dass man, wir wollen natürlich auch Chancen nicht verpassen, ja, wenn man sagt, okay, jetzt müsste man einmal irgendwie einen gewissen Geldbetrag in die Hand nehmen und dann würde man da irgendwie auf einmal auch irgendwie Schranken irgendwie beiseite nehmen können oder sowas. Das müssen wir gucken. Aber gerade ist es eigentlich eher so, und das fühlt sich fast auch ein bisschen richtiger an, also, dass wir auch diese Startup-Welt fast so ein bisschen verlassen, also weil uns das auch wenig bringt. Also das heißt, wenn wir jetzt auf Startup-Konferenzen sind oder so, ja, tolle Lösung und das macht ja irgendwie Sinn oder so, aber wir sind halt gar nicht, da sind ja gar nicht so unsere Kunden unterwegs, ja, und wir wollen eigentlich fast dann irgendwann ein mittelständisches Unternehmen sein, ja, was ein paar Leute in Lohn und Brot bringen kann, weil das Produkt einfach cool ist und funktioniert. Ja. Und dann würden wir das verlassen. Das soll jetzt aber nicht abfällig auf die Startup-Welt, ganz im Gegenteil. Also wir haben da ja super viel gelernt, aber irgendwann muss man auch, und ich glaube auch, dass die Kunden einem dann auch sagen, okay, also auch, dass man so ein bisschen Vertrauen wirkt, also im Markt auch, dann ist es schon besser. Na gut, die haben schon 150 Ausschreibungen durchgeführt, die gibt's schon 3-4 Jahre, ja. Als dann irgendwie, da geht's ja teilweise um riesige Summen, ja. Die da quasi über unsere Plattform laufen. Und das ist natürlich schon wichtig auch, dass man halt auch diesen Startup, okay, die machen mal was falsch, oder dass man das recht schnell ablegt. Ja. Also
ja. Super, wenn es um Ausschreibung geht. Und ja, genau. Wie ich schon gesagt habe, die Energiebranche ist halt auch hochreguliert. Also da wird auch ein Auge drauf gehen. Das ist kritische Infrastruktur teilweise dann. Und auf Konzernseite, ich meine, wie du schon sagst, geht es halt schnell um richtig viel Geld.
Ja.
Dann Fehler zu machen, ist sehr kostspielig im Zweifel.
Ja. Also das war bei uns auch so ein Thema, ne? Also man geht mit dem MVP im Markt, man hat sich Gedanken gemacht, wie müssen AGB aussehen und welche Risiken müssen da geregelt sein. Und einer der ersten Kunden, die wir hatten, das war wirklich ein großer Industriekunde mit wirklich wesentlichen Abnahmemengen im Strom und Gas. Und wenn man dann mal überlegt, welche Risiken da irgendwie herrschen, ja, also jetzt einfach nur der Kunde meint, ach so, jetzt habe ich das wirklich schon ein Angebot angenommen, wollte das aber gar nicht. Ja. Und der Lieferant auf der anderen Seite deckt natürlich die Mengen dann bei seinem Vorlieferanten ein oder kauft die dann an der Börse. Ja. Und dann fällt der Kurs um die Hälfte. Ja. Und dann sagt der Energielieferant, naja gut, jetzt sitze ich hier auf 50 GWH Gas, ja, die sind jetzt nur noch die Hälfte wert, wer erstattet mir das jetzt eigentlich? Ne? Also das heißt, man muss sich da natürlich auch rechtlich sehr gut aufstellen. Mhm. Und das war eigentlich, also neben der Plattformentwicklung, eins unserer wesentlichen Themen, dass wir dort sauber sind. Weil ein so ein Ding, das da mal in die Hose geht, ja, dann hat man natürlich ein gewisses Problem.
Ja. Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben uns Hilfe geholt. Okay. Also wir haben quasi eine Anwaltskanzlei dazu geholt.
Nicht nur Gemini befragt.
Nee, das wäre, glaube ich, fahrlässig.
Auch bei meinem Entwurf.
Ja. AGB. Ja, nee, das reicht dann quasi bei den Risiken nicht aus.
Ja. Und dann, ich meine, das ist ja auch so was. Ich meine, klar, du kommst aus der Energiebranche, ich spreche die Sprache, aber es ist ja dann schon nochmal was anderes auf dem Einkaufslevel. Dann auch zu verhandeln. Also, ihr verhandelt ja nicht in dem Sinne. Aber ihr führt die Leute an diese Plattform rein, wie du gerade schon gesagt hast. Sie sollten auch wirklich keine Fehler machen. Also.
Ja, also genau, also das ist der Ansatz auch der Plattform. Also das, gerade weil es um große Mengen geht, unsere Plattform ist ausschließlich spezialisiert auf Energiebeschaffung. Und das, wir kennen die Hebel, quasi die notwendig sind, quasi, dass man da günstig beschaffen kann. Also ganz blödes Beispiel, und wir würden fast weniger ins Detail gehen, sonst können wir uns noch 2 Stunden über die Details der Energiebeschaffung unterhalten. Aber also wenn man langfristig zum Beispiel einkauft, ja, dann gibt es gewisse Effekte, die einfach dafür sorgen, dass die Preise fallen. Also weil Risiken in der Zukunft einfach anders bewertet werden. Viele Kunden wissen das gar nicht und decken halt quasi immer ein Jahr ein. Ja, und wenn man sagt, okay, jetzt schau doch einfach mal 2-3 Jahre in die Zukunft, dann hast du da einen günstigeren Preis. Manchmal passt das ja auch nicht zur Unternehmensstrategie, das ist ja auch gar nicht schlimm oder sowas. Nur schreiben wir uns halt auf die Fahne, okay, wir wollen den Kunden einfach so durchlotsen, dass er das zumindest weiß, ja, welche Stellschrauben es da gibt. Und er kann sich ja dann immer noch so entscheiden. Und also nachverhandeln, weil du das angesprochen hattest, also das gibt's bei uns definitiv nicht. Also weil der Ansatz ist einfach der, dass wirklich alle Parameter sind festgelegt, die Datenbasis ist perfekt. Und dann ist es so, dass das allen Lieferanten vorgelegt wird und alle haben die gleichen Daten. Und dann können sie einfach, es gibt eine Variable, die noch nicht festgelegt ist. Und das ist der Preis. Genau. Und das ist quasi so gesehen in dem Segment einfach schwierig, auch für die Kunden, weil normalerweise ist es so, ja, also man fragt an, ja, und kriegt jetzt am Montag einen Preis, jetzt sag ich mal 11 Cent. Ja, und dann frage ich am Dienstag dann irgendwie einen anderen Lieferanten an und der sagt 10. Ja. Hätte ich aber am Dienstag vielleicht nochmal den Lieferanten von Montag angefragt, wären es 9 Cent. Einfach weil die Börsenkurse dahinter schwanken. Und das sind halt so Sachen, ja, also das ist ja unheimlich aufwendig, sowas irgendwie eigenständig zu organisieren. Und da kommen wir halt dann ins Spiel.
Okay, cool. Du hast ja noch von anderen Learnings gesprochen. Jetzt, was du vorher wahrscheinlich im Corporate, also wenn ihr vorher in der Energiebranche wart, wart ihr da auf der Lieferantenseite oder auch auf der Softwareseite oder?
Genau, also ich persönlich war jetzt auf der Lieferantenseite, ja. Genau, also Management eines Energieversorgers und der Max quasi als Softwareentwickler in der Energiewirtschaft unterwegs. Ja genau, also Learnings haben wir viele, ja, um ehrlich zu sein. Ja, es ist natürlich auch so das Startup-Leben, das ist einfach Höhen und Tiefen, ja, also da muss man, glaube ich, ein bisschen mental stabil sein, das hat man Großkunden gewonnen. Wir hatten jetzt auch mal eine Situation, also KI ist ja so generell auch für jedes Startup absolut der Freund. Ja? Also wenn es das jetzt so nicht gäbe, dann wäre man halt einfach auch noch nicht so weit.
Müsste man es erfinden jetzt.
Müsste man es erfinden, ja genau. Aber manchmal dreht das auch ein bisschen. Ja? Also wir hatten einen Kunden, dem war die Energiebeschaffung immer vollkommen egal. Ja? Preise vollkommen wurscht, toller Name. Ja? Und dann haben wir dem ja unsere Lösung erklärt und cool und macht da Ausschreibung gestartet und Energielieferanten hat alles funktioniert und am Ende hat er aber nicht vergeben. So, das ist auch grundsätzlich okay so. Und dann hatten wir halt nachgefragt und so, ja, was war denn los und so, Preisniveau hat nicht gepasst oder wie? Nee, er hätte quasi mit KI gesprochen und KI hätte gesagt, die Preise fallen noch. Ja. KI wusste aber nicht, dass es dann da einen Iran-Konflikt gibt und dass da diverse Krisen. Also war jetzt nicht objektiv eine gute Entscheidung, ja. Aber also das war einfach nur so, ja, also KI als guter Freund und manchmal dann so ein bisschen als Spielverderber da an der Stelle.
Ja, ich glaube, wir haben alle schon so Momente gehabt, wo wir festgestellt haben, dass das keinen Sinn macht, was da gerade rauskam. Also von daher passiert.
Aber ja, also historisch wahrscheinlich gibt schon so Momente auch im Jahr, wo man eigentlich ganz, ganz gut einkaufen kann. Und ich glaube, darauf hat die KI sogar referenziert. Also es ist gar nicht so ein blöder Gedanke gewesen, aber einfach so die aktuellen Entwicklungen waren halt einfach so in dem Datenmodell nicht vorhersehbar und auch noch nicht enthalten. Und dadurch kam halt dann da das Ergebnis raus. Ja, aber auch das Learning so ein bisschen, ja. Also dass wir ja fast durch die Lösung auch angefixt haben. Ja? Also der Stromversorger, ja, egal, kommt aus der Steckdose. Ne? Ach, okay, wir bringen Wettbewerb rein, man kann ja eine Menge sparen, cool, ach, vielleicht können wir noch mehr sparen und dann warten wir noch ein bisschen. Ja, also mittlerweile hat der Kunde über uns ausgeschrieben, hat auch noch einen guten Preis bekommen, also passt alles, wir sind versöhnlich, aber in dem Moment, ja, natürlich einer der ersten Kunden, dann denkt man sich, ja,
scheiße, Mist, ne?
Schade eigentlich.
Ja. Ja. Aber jetzt muss ich auch mal neugierig fragen, ich meine, du hast ja sehr Familienbusiness. Wie gehst du in solchen Situationen? Also du nimmst es ja dann mit nach Hause, die Arbeit offensichtlich. Oder ist zu Hause dein Thema? Also stelle ich mir jetzt auch schon hart vor, das dann mal abzuschalten.
Ja, nee, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir haben da mittlerweile auch so einen Modus gefunden, also dass wir dann auch merken, irgendwann, okay, jetzt hat der andere jetzt da keinen Bock irgendwie drauf oder da jetzt das zu besprechen und jetzt lass irgendwie. Ja, Nachrichten schauen, eine Netflix-Serie schauen oder irgendwas. Jetzt sollte es mal nicht Thema sein, aber es ist natürlich schon quasi ein bestimmendes Thema. Klar, aber man muss da auch so irgendwie Grenzen finden. Ja. Aber wir arbeiten noch ein bisschen dran. Ja. Das funktioniert.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich wichtig. Ich glaube, das geht ja wahrscheinlich allen Gründern so. Man nimmt das Zeug halt mit nach Hause und kann eh nicht ganz abschalten die ganze Zeit.
Ja, aber manchmal ist es halt, glaube ich, also wenn man halt wirklich auch verheiratet oder mit seinem Partner das macht, weil normalerweise kommt man ja nach Hause und sagt, man ärgert sich, hat sich über Arbeitskollegen geärgert oder das lief blöd oder so. Und dann kann der andere das so ein bisschen ja auffangen, weil er nicht so betroffen ist. Ja? Aber in dem Fall sind halt beide betroffen. Ne? Und dann schaukelt sich das im Zweifel natürlich auch ein bisschen hoch. Ja? Aber funktioniert ganz gut. Also
ja. Ich kann es in Teilen nachvollziehen. Ich habe mit meiner Lebensgefährtin vorher auch zusammen in der Firma gearbeitet in unterschiedlichen Bereichen und ich war Teil vom Management. Das heißt, ich konnte nicht alles erzählen. Das macht es auch noch
interessanter. Das ist auch
schwierig, ja. Weil man dann immer so sagt, ich habe Sachen, über die ich mich ärgern kann, aber ich kann es nicht erzählen. Du kannst zumindest jetzt auch nicht sagen, ich ärgere mich über meine Co-Geschäftsführerin, weil dann musst du es deiner Frau halt direkt sagen.
Ja, genau, ja.
Okay. Aber Stichwort KI, weil das natürlich ein Thema ist, was uns ja die ganze Zeit da umtreibt. Und du hast jetzt gerade schon ein schönes Beispiel gehabt, wo das auch mal nicht so funktionieren kann. Aber wie ist denn das aktuell die Kunden, ist die Erwartungshaltung gegenüber euch als jetzt in dem Fall Software-Startup? Wie gehen die damit um? Also Stichwort hier Datenschutz, kommen diese Fragen, wie wo landen meine Daten? Die sind viele oder wo, welches Server wird es geroutet? Keine Ahnung was. Weil, ich meine, diese Ausschreibung zu machen, hat ja auch viele sensible Informationen drin.
Ja, also eigentlich wenig personenbezogene Daten an der Stelle. Aber also das ist bei uns ganz klar geregelt. Und diese Daten, die fließen jetzt auch in keine KI mit ein. Also wenn wir KI nutzen, geht das halt eher quasi um Content-Generierung aus Marketing-Themen und Sales-Themen. Also dass wir also auch für Google-Optimierung und so halt irgendwie Texte bauen oder so. Und natürlich geben wir den Input vor oder was das Thema sein soll, aber das ist natürlich dann schon hilfreich, wenn man da jemanden hat, der dann nochmal die Rechtschreibfehler rauskorrigiert oder im Zweifel sagt, okay, das könnte man irgendwie noch da mit ergänzen. Und da macht man natürlich einfach viel mehr Meter, als wenn man das alles wirklich alleine dann schreiben würde.
Ja. Genau. Wie ist es in der Softwareentwicklung?
Also das ist jetzt nicht ganz mein Themenfeld, da wäre jetzt der Max hier besser an der Stelle. Da kann ich gar nicht so genau sagen. Also wir haben quasi auch Dienstleister, die das für uns machen.
Okay.
Genau, inwiefern die das einsetzen in der Softwareentwicklung. Ich gehe davon aus, ich glaube, dass das heute fast so Standard ist an der Stelle. Es gibt aber halt auch viele Themen. Also da bedarf es eine Konzeption. Da kann ich mir schlecht vorstellen, dass eine KI das abnehmen kann, weil wir dann wirklich so tief drin sind in Besonderheiten des Energiemarkts. Also da gibt es, glaube ich, auch wenig Daten, was jetzt einfach so eine KI da draus ziehen könnte oder sowas. Deswegen glaube ich, ist das eine Mischung. Also wenn es in die Konzeptionierung geht, dann ist das noch viel wirklich Gehirnschmalz, der da irgendwie reinfließt. Und wenn es dann, glaube ich, ums Ausführen geht, wenn klar ist, wo man hin will, dann gehe ich davon aus, dass da KI eine Rolle spielt, ja, Softwareentwicklung.
Ja, also klar. Hast du so ein Gefühl, aber ich finde das Thema einfach, ich meine, wenn du guckst, wie Claude sich in den letzten Monaten irgendwie entwickelt hat, hast du ein Gefühl dafür, wo du sagst, okay, was sind 12 Monaten? Oder wenn wir jetzt über Neueinstellungen nachdenken, Wachstum von der Firma, ist das schon eine Abwägung, wo du sagst, na warte mal, brauche ich da jetzt wirklich jemanden und können wir da nicht einen Agent bauen oder können wir nicht KI nutzen?
Ja, also teils, teils. Ich glaube, das, was eine KI uns abnehmen kann, das haben wir einfach aus Ressourcenmangel einfach auch schon der KI irgendwie übergeworfen. Und da, wo wir jetzt Unterstützung brauchen, ich glaube, da brauchen wir wirklich noch ja auch wirklich Menschen, die uns da unterstützen. Also wir haben jetzt auch in den letzten Monaten Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Und ans Telefon gehen und sowas, das mag funktionieren, aber das ist jetzt für uns einfach auch noch nicht so der Case. Ja. Also auch Energie ist auch fast so ein bisschen ein Vertrauensthema. Ja? Also wenn jetzt eine große Firma uns das anvertraut, dann wollen die mit einer Person reden, die im Zweifel auch schon mal quasi einfach aus der Branche kam oder so ein bisschen versteht, was da die Ängste, Sorgen sind und welche Risiken es da gibt und die im Zweifel auch irgendwie beratend unterwegs sein kann. Ja.
Ja, ich glaube auch, dass viele mit dem KI-Thema funktioniert dann gut, wenn du als User sozusagen Kontext hast, also wenn du es auch einordnen kannst. Ne? Du hast ja vor uns, wie gesagt, der Kollege, der selber dann nochmal KI befragt, soll ich jetzt einkaufen oder nicht oder keine Ahnung. Ich würde jetzt auch nur bei mir ChatGPT und Co. wahrscheinlich alles über Herzchirurgie erzählen könnte, würde es jetzt trotzdem nicht machen. Ja, und wahrscheinlich würde auch niemand wollen, dass ich das tue, nur weil ich vorher mit Dings gelesen
habe. Ja.
Weil halt der Kontext dazu fehlt. Und ich glaube, das ist natürlich weiterhin ein großes Thema. Aber trotz all dem muss man sich damit auseinandersetzen. Also kommt es eigentlich.
Absolut, ja. Also ich glaube auch, um langfristig da irgendwie am Markt bestehen zu können, ja, also auch um wettbewerbsfähig zu sein, darf man natürlich jetzt auch Kostenstrukturen nicht irgendwie aufblähen lassen. Und da ist KI natürlich schon so gesehen auch eine Waffe. Ja? Also was man damit machen kann, ist großartig. Ja? Aber ich merke so, dass ich so, glaube ich, schon wieder den Zug ein bisschen verpasse. Alle reden nur noch von Claude. Ja? Ich bin jetzt voll in meiner ChatGPT-Welt irgendwie unterwegs. Ja? Vielleicht sollte man da mal umsteigen. Ja?
Ich glaube, ich kann dich beruhigen. Es geht die ganze Zeit so. Der eine ist von, dann kommt ein neues Modell, ist dann wieder ein bisschen von, dann kommt ein neues Modell.
Gut, also. Sag Bescheid, ja, wenn ich da nicht, dass ich da den Anschluss verliere. Ja.
Also fairerweise, ich bin tatsächlich eher jetzt auf Claude, weil ich finde das von Usability und von dem, was es tatsächlich jetzt kann, etwas stärker als ChatGPT, aber ich habe auch einfach ChatGPT jetzt mir nicht mehr angeguckt, muss ich halt auch fairerweise sagen. Aber das, also wie gesagt, ich glaube, die Summe macht's. Ja, es ist eher dieses, wie gehst du mit deinen ganzen Tools um, weil Bilddarstellung macht jemand anders besser. Keine Ahnung was, ich habe gestern ein Startup gesehen gehabt, da ging es darum, diese Architektur-Themen zu lösen, weil das halt ein Riesenproblem ist. Ich kann natürlich lustige Software bauen, auch mit Lovable, aber die kann am Ende vielleicht gar nicht das, was ich will. Oder sie hat riesen Sicherheitslücken, weil ich als Nicht-Entwickler ja gar keine Ahnung habe. Das ist ja wie, wenn wir beide jetzt sagen, wir bauen jetzt Bidding Crown, das nützt ja nichts, wenn du nicht eigentlich einen guten Architekten hast, der dann irgendwie Dienstleister orchestrieren kann oder die Software bauen kann. Also ich glaube, das.
Ja.
Aber es ist eine spannende Diskussion, weil natürlich jeder das auch ein bisschen anders angeht. Aber klar, wie gesagt, ich komme aus der Energiebranche, ich kenne das. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Leute immer noch mit dem Geschäftsführer reden möchten und am besten auch bei Bugs immer mit dem Geschäftsführer und nicht mit irgendeinem Dienstleister oder irgendeinem Entwickler. So, das kenne ich noch.
Ja, wir werden häufig mit der Frage konfrontiert, ob unsere Lösung eigentlich im Zuge der ganzen KI-Entwicklung noch eine Daseinsberechtigung hat in ein paar Jahren.
Ja.
Da ist eigentlich unsere Antwort, also ich hoffe, wir übersehen da nichts, aber eigentlich relativ klar. Also weil definitiv ja, weil wir natürlich in unserem Segment, in dem wir unterwegs sind, ist es ja so, dass der Lieferant immer individuell Angebote erstellt auf Basis der Verbrauchsdaten, der Daten, die wir zur Verfügung stellen. Und das passiert quasi auf Seiten des Versorgers immer wieder aktuell für die jeweilige Ausschreibung. Und Da fehlt mir gerade noch die Fantasie, ja, wie dann eine KI diese Daten bekommen soll. Ja.
Also wenn ich fair...
Ja, gerne. Ja.
Mein Gefühl, so wie es aktuell entwickelt, würde ich sagen, da reden wir in 12 Monaten nochmal. Ich glaube, die Welt sieht schon anders aus.
In 2 Monaten?
In 12 Monaten.
In 12 Monaten. Nochmal.
Okay. Und dann sieht die Welt, glaube ich, schon anders aus. Also mein Gefühl, zumindest was wir so sehen an Startups, in unserer Bubble und was so möglich ist schon... Boah, ich würde wirklich gar keine Wette darauf machen, wie das in 12 Monaten aussieht. Was technisch möglich und technisch vorstellbar heute ist, wird wahrscheinlich auch so kommen.
Also ich glaube, wenn, ist zuerst der B2C-Markt dran. Also das wäre wirklich Check24, Verivox und solche Sachen. Ja. Also die sind so etabliert. Also ich glaube auch, dass die eine Daseinsberechtigung haben, weil die in dem Segment einen guten Job machen. Also weil da sind die Preisdaten ja da, abrufbar, nicht individuell berechnet, kalkuliert. Ja. Aber klar, lassen wir uns überraschen, da müssen wir uns schnell anpassen, dass wir da quasi noch mitspielen dann in dem Markt. Aber aktuell sehe ich da eher so eine höchstens eine mittelfristige Gefahr.
Aber ja, also wir drücken euch die Daumen auf jeden Fall. Und ich glaube, wie gesagt, wirst trotzdem Expertise brauchen, weil so schnell wird es dann tatsächlich auch nicht funktionieren, das glaube ich nicht. Aber
und also was wir ja gerade auch schon angesprochen haben, also diesen Effekt, dass ein Geschäftsführer vom Industrieunternehmen, der wird nicht über ChatGPT Strom und Gas beschaffen. Also vielleicht manche Early Adapter oder sowas, die da irgendwie vorne weggehen und da auch vielleicht nicht so die Risiken sehen, sondern also was wir erfahren, ist ja auch wirklich, da ist Beratungsbedarf da.
Ja, also
dass wir und dann finde ich das auch ganz gut, wenn die jemanden haben, mit dem die sprechen, der sagt, so sieht das aus.
Ja. Ich sage ja immer mein Beispiel. Ich habe ChatGPT irgendwann mal gefragt, was sind die Zukunftsindustrien? Und eine davon war Human Experience.
Okay.
Dass er immer noch sagt, dass egal wie viel KI du brauchst, wie viel Technik du hast, die Leute freuen sich dann noch mehr über persönlichen Kontakt. Und das ist dann so ein Qualitätsmerkmal, dass du nicht KI hast, sondern dass du richtig gute Menschen hast, die das machen. Also so vielleicht in die Richtung gedacht. Wer weiß.
Ja.
Also. Cool. Also wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen vom Spinlab aus und von uns aus auch, weil ich sage immer, wir treffen uns dann nochmal, wenn der Exit kommt oder wenn ihr, keine Ahnung, doch den VC an Bord holtet und das ganz große Rad dann bewegt. Dann treffen wir uns nochmal, quatschen nochmal. Aber bis hierhin erstmal, Tobias, vielen Dank für die Einblicke.
Danke dir.
Ja, vielen Dank für das Publikum und die eine Frage, die wir jetzt hatten. Aber wir können ja jetzt noch, wenn noch jemand jetzt eine Frage hat oder einen Kommentar, eine Anmerkung, dann gerne her damit.
Eine Frage von mir. Der Stretch zwischen dem festen Job bei euch und jetzt der Verantwortung für neue Mitarbeiter. Also ich meine, gelingt der für euch so ganz leicht oder macht ihr euch auch manchmal Gedanken, ja okay, wenn wir jetzt noch größer werden, die Verantwortung weiter abgeben. Also wie geht ihr damit um, auch im Gründerteam?
Ich ganz kurz nur, damit alle hören, weil es nutzt. Genau, wie geht ihr quasi mit dem Stretch um zum Thema Vollzeitjob, dann jetzt Gründerteam, neue Leute einstellen, etc.?
Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall eine der wesentlichen Herausforderungen, also generell, ja, also diese Belastung auch. Und man merkt das auch, das kann man ja mal eine Zeit lang irgendwie so machen. Aber irgendwann muss man einfach auch Strukturen bauen, die jetzt nicht so ganz zu Lasten der Gründer dann geht am Ende. Ja. Also ein Tag hat er nun mal 24 Stunden, man hat im Zweifel ja auch noch andere Verpflichtungen. Ja. Und das ist schon so, dass wir bei den Personen, die wir quasi mit an Bord holen, auch wirklich darauf achten, dass die irgendwie Drive haben, dass die Verantwortung übernehmen wollen und dass die auch wachsen wollen, ja, mit Bidding Ground. Und ich glaube, man muss aber auch ein bisschen lernen, also das Verantwortung abgeben, übergeben und sowas. Ja, man tendiert ja immer dazu, viele Dinge dann irgendwie selbst zu machen oder zu sagen, ja, bevor ich es jemandem erkläre, mache ich es schnell selber. Ja, das sind natürlich dann so Fehler, die man dann nicht machen sollte. Ja. Aber also wir versuchen das schon sehr stringent quasi dann an unsere Kolleginnen und Kollegen dann weiterzugeben, die es dazukommen.
Sehr gut. Prima, dann würde ich sagen, erstmal bis hierhin vielen Dank, wie gesagt, toi toi toi. Aber auch du kommst aus der Nummer ja nicht raus ohne die drei Fragen.
Ich habe es befürchtet, ja.
Du warst vorbereitet. Du bist hoffentlich klar. Vorbereitet.
Ne? Selbstverständlich.
Also, dann, ohne welche drei Tools kannst du nicht arbeiten?
Ja, Tools, ganz klar. Also es gibt so ein neues, ja, da werde ich ein bisschen dazu gezwungen, das jetzt auch kontinuierlich anzuwenden. Das ist HubSpot, quasi CRM-System, unglaublich wichtig. Ja, muss ich da einfach dazu ein bisschen zwingen, ja, auch Gespräche dann entsprechend zu dokumentieren. ChatGPT, wir haben ja drüber gesprochen. Dann ganz klassisch, so eher so Excel, aber nicht zu vermeiden, ja.
Egal.
Für mich zumindest in meinem Alltag noch wichtig. Ja. Und wenn ich noch ein viertes nennen darf, ganz klassisch ein Blog. Also es ist einfach Game Changer, ne? Bevor man jetzt irgendwie OneNote irgendwie aufmacht und Blog einfach schnell niedergeschrieben, kurz abgearbeitet, fertig. Ne?
Ja, also es kommt erstaunlich oft Ja. Tatsächlich Zettel und Stift.
Ja.
Kommt erstaunlich oft. Also von daher, da bist du nicht der Erste. Aber wir packen es mit in die Shownotes, von daher vielen Dank. Dann, welche Anschaffung unter 100 Euro hast du zuletzt gemacht, wo du sagst, musst du unbedingt erzählen?
Ein Airfryer. Mega gut.
Ein Airfryer?
Ja, hätte ich am liebsten immer dabei.
Echt, ja?
Ja, man kann da drin machen, was man mag. Es wird immer gut. Brötchen aufbacken, Pommes,
echt?
Chicken Nuggets, mega gut.
Krass. Soll ich dir was sagen? Ich habe einmal in meinem Leben, und das ist tatsächlich vor einer Woche, was aus dem Airfryer gegessen bisher. Das war vor einer Woche.
Ja. Aber man darf da nicht geizen. Man muss schon den teuren für 79 Euro nehmen, ja, und nicht...
Ja, damit willst du die Marke noch nennen? Wir werden ja nicht gesponsert von irgendjemandem. Du kannst
ja, meiner ist von Kosori. Ich weiß gar nicht. Glaube ich, stell nur Airfryer. Weiß ich nicht genau. Aber ist super. Macht einen guten Job.
Ja, kannst du mir, schick mir den Link, dann packe ich dir mit in die Shownotes. Wir sind ja nicht gesponsert von irgendjemandem.
Sei mal so. Ja, vielleicht jetzt noch nicht, aber jetzt, wo ich den Namen genannt habe, vielleicht melden die sich
ja. Ja, wir hatten ja eine Zeit lang tatsächlich eine Kooperation, das kann ich auch nochmal sagen, mit CSEC, mit dem Startup-Rucksack, den hatten wir ganz am Anfang mal, aber sie haben ihr Affiliate-Programm eingestellt.
Ja.
Ich kann den Rucksack aber trotzdem immer noch wirklich empfehlen. CSEC, mega cool, also sehr cool, aus Nordschweden, glaube ich.
Ja. Und hier im Spinne fehlt auch ein Airfryer, ne? Also... Das
aber wir können auch den von Temu bestellen, der ist genauso gut.
Ja?
Okay. Mit Temu. Ja, okay. Wir bestellen jetzt noch einen Airfryer für das Spinlab. Das können wir jetzt gleich noch machen. Aber letzte Frage noch.
Ja.
Welches Buch verschlägst du am häufigsten?
Ja, das erwischt mich total auf dem falschen Fuß. Also ich bin ganz klarer Fan von Podcasts, wo jetzt deiner mir da sehr, sehr spät empfehlen. Eigentlich erst aufgefallen ist an der Stelle.
Darfst du auch einen Podcast empfehlen?
Ja, oder was ich lieber empfehlen würde, wäre die App Blinkist, sozusagen, die ist ja wahrscheinlich allen bekannt, aber großartig, ne? Also wenn man wenig Zeit hat, viel Zeit im Auto oder pendelt oder sowas, so geballt irgendwie Wissen aufzunehmen, mega gut. Ja, also das Blinkist. Empfehle ich sehr gerne. Ist jetzt kein Geheimtipp, aber.
Nee. Aber soll ich mal sagen, du bist der Erste, der das tatsächlich empfiehlt.
Ja? Okay.
Ja, die meisten haben natürlich irgendwie, haben irgendwie ein Buch, aber es gibt auch viele, die sagen, ich habe hier irgendwie einen Podcast oder einen Film oder eine Serie. Aber Blinkist hat man auf jeden Fall auch nicht dabei. So. Aber ja, kann ich auch empfehlen. Also ist wirklich gut. Von daher, danke dir dafür.
Danke dir,
Dank. Ja, wie gesagt, vielen Dank für das Publikum. Und ansonsten vielen Dank natürlich an alle, die zugehört haben und die es weiterempfehlen und die Fragen schicken und Empfehlungen geben. Wer jemanden kennt, der unbedingt einen Podcast aufdrehen sollte, darf das auch gerne weitergeben. Ansonsten immer irgendwo drücken, wo man liken und weiterempfehlen kann, damit noch mehr Leute davon erfahren. Und wer Fragen an dich hat oder an uns, das packe ich alles in die Shownotes, der kann sich dann direkt melden.
Sehr gerne.
Bei dir oder bei mir. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao.
TNTOS. The Naked Truth of Startups. We'll be right back.